Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe Juli 2010. Ganz Europa leidet unter einem Rekordsommer. Wir haben hier zur Abkühlung einige sehr interessante Beiträge für euch. Im Laufe der Sendung erwarten euch zwei Distributionsvorstellungen, ein Bericht über die KDE Academy 2010, eine Spiele-Preview, eine Buchvorstellung und ein Bericht von einer Ubuntu Release Party. Aber zuerst ein bisschen Musik. Das war Syno mit Heute Nacht. Wie immer freie Musik, die frei im Internet heruntergeladen werden kann und soll. In diesem Fall von der Internetplattform jamendo.com. Kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag. Roman Hahnhardt hat sich dafür die Distribution Salix OS etwas näher angeschaut.
Salix ist eine auf Slackware basierende Linux-Distribution, die einfach, schnell und leicht zu nutzen ist. Salix ist zudem voll rückwärtskompatibel mit Slackware. Daher stehen die Salix-Paketquellen als hochwertige Extraquellen allen Slackware-Nutzern für ihr bevorzugtes Betriebssystem zur Verfügung. Ähnlich einem Bonsai ist Salix klein, leicht und das Ergebnis andauernder Pflege. Ich habe mir Salix etwas angesehen und kann, ohne groß in das Detail vorzudringen, nach einer zweistündigen Testphase mit einer Live-CD bestätigen, dass sich Salix sehr leicht bedienen lässt und vor allem ist es flink, auch wenn man es als Live-CD startet. Unterstützt wird diese rassige Arbeitsweise auch durch die Arbeitsumgebung XFCE, die bei Salix standardmäßig zum Einsatz kommt. Außerdem begegnete ich bei meiner Hardware, mit der ich Salix 13 testete, keinerlei Herausforderungen. Auf meinem ThinkPad R61 wurde die korrekte Auflösung dargestellt, das WLAN funktionierte auf Anhieb und alle weiteren Bestandteile auch. Bis auf den Fingerprint-Sensor, aber der funktioniert bislang mit keiner Distribution. Salix basiert auf Slackware, der wohl ältesten noch gepflegten Linux-Version. Die Kompatibilität zu Slackware wäre gegeben. Das konnte ich aber nicht testen, da ich mit Slackware keinerlei Erfahrung habe. Im Gegensatz zur Paketverwaltung bei Slackware, die PKG heißt, welche keine Abhängigkeiten zu anderen Paketen auflöst und auch keine Warnungen ausgibt, falls bestehende Pakete überschrieben werden, soll Salix ein Paketmanagement aufweisen, das die Abhängigkeitsunterstützung anbietet. Dazu gibt es ein GUI, womit die Benutzer Software relativ einfach installieren können. Dort fand ich das für mich noch recht wichtige Paket Audacity nicht. Hingegen ist es bei Slackware verfügbar und das dürfte höchstwahrscheinlich reichen, um es auch unter Salix nutzen zu können. Die aktuelle Live-CD-Version nutzt den Kernel 2.6.29. Das System braucht einen Moment, um ab dem Stick oder der CD zu starten. Das Warten lohnt sich aber. Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung, mit denen das Linux gestartet werden kann. Das Tastaturlayout steht allerdings beim Booten nur in Deutsch für Deutschland zur Verfügung. Das Richtige, in meinem Fall für die Schweiz, kann man sich nach dem Start über das entsprechende GUI einrichten. Ich kenne Slackware und damit Salix kaum und kann leider dazu nicht sehr viele technische Hintergründe liefern. Aber auch auf der Projektwebsite muss man sich die technischen Details zusammensuchen. Sie stehen nicht sauber gebündelt zur Verfügung oder ich habe sie nicht gefunden. Aber das Linux selbst zeigt sich von einer sehr angenehmen Seite und schließlich ist es das, was zählt. Während dem Betrieb mit einer Live-CD oder ab einem Stick steht die Funktion Beständigkeit zur Verfügung, mit der man sich sehr leicht die kosmetischen Anpassungen und vor allem die persönlichen Daten auf einen Stick auslagern kann. So gehen die Daten der vergangenen Sessions nicht verloren. Die Funktion Beständigkeit ist mit 3 Mausklicks eingerichtet. XFCE ist leicht und intuitiv zu bedienen. Ich persönlich mag lieber GNOME und habe mich schon fast zu fest an jene Applikationen gewohnt. Deswegen schaue ich mir gerne auch mal andere Arbeitsumgebungen an. Der Vorteil von XFCE dürfte der enorme Geschwindigkeitsrausch und die ressourcenschonende Arbeitsweise sein. Dagegen spricht, dass nicht durchwegs alle Applikationen, welche für andere Arbeitsumgebungen wie GNOME oder KDE optimiert sind, darauf laufen, ohne dass viel von Hand angepasst werden muss. Auf der ISO-Datei sind einige Anwendungen verpackt, die somit beim Start ab einem Stick oder einer CD zur Verfügung stehen. Dazu gehören Programme wie OpenOffice, Firefox, Genie, GIMP, Xsane, Asander, Braseo, Totem, CloveSmile, Pidgin, GFTP sowie ein umfassendes Zubehör und Systemprogramme wie Gparted und weitere. Es ist also eine mannigfaltige Auswahl an Programmen bereits vorhanden, wie immer eine Applikation pro Aufgabe. Die Anwendungsvielfalt unter Slackware ist ja recht groß und so dürfte auch unter Salix eine breite Palette von Anwendungen bereitstehen. Ab dem USB-Stick oder der Live-CD kann Salix direkt installiert werden. Es bietet sich ein Installations-Wizard an, der allerdings voraussetzt, dass die nötigen Partitionen bereits angelegt sind. Salix kennt drei Installationsmodi, die je eine andere Zusammenstellung der Pakete anbieten. Wie bei Ubuntu sind auf dem Installationsmedium pro Aufgabe nur je eine Applikation vorhanden. Das Hilfesystem scheint mir recht ausgereift, ich fand zumindest alles, wonach ich suchte. Und natürlich steht auch eine gesunde Community zur Verfügung, wo man seine Fragen deponieren kann. Wer eine flinke Linux-Distribution mit einem stabilen und historischen Hintergrund oder Unterbau sucht, welche auch noch auf etwas älterer Hardware läuft, dürfte mit Salix ganz gut bedient sein. Da eine Live-CD zur Verfügung steht, ist das Testen um einiges einfacher. Schon kurz nach dem Booten kann man rasch feststellen, ob Salix alle Hardware erkannt hat oder ob man nachhelfen muss. Mir hat der Ausflug zu diesem Linux auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die ISO-Datei für die Live-CD oder den USB-Stick gibt es in der Version 13 in der 32-Bit-Version zum Herunterladen auf der Projektseite vom Salix OS.
Das war Roman über Salix OS. Roman werden wir später noch einmal hören. Es folgt nun ein Beitrag von Christian Starke über das Spiel Zero AD. Christian startet im Augenblick einen eigenen Podcast über Spiele unter Linux, was ich persönlich sehr begrüße. Der Playing Penguin Podcast ist im Augenblick erreichbar unter tux.fm/spiele.
Ja, einen schönen guten Tag an die Hörer von Radio Tux. Mein Name ist Christian und ich bin der Moderator vom Playing Penguin Podcast. Der Sommer ist heiß und es ist draußen kaum noch auszuhalten. Und was macht ein Nerd, um sich abzukühlen? Genau, richtig, zocken. Das ist für mich der Grund gewesen, sich einmal Zero AD genauer anzuschauen. Vor kurzem kam nämlich die dritte Alpha-Version des Spiels heraus. Nun ja, für alle, die noch nicht wissen, was Zero AD ist, erzähle ich einmal kurz, worum es darin geht. Ursprünglich war Zero AD als Mod für Age of Empires 2 geplant. 1999 fingen ein paar fleißige Schüler an, diesen Mod zu entwickeln, stellten allerdings im Jahr 2001 fest, Mensch, das Interesse an Age of Empires 2 lässt nach, also was machen wir jetzt? Inzwischen hatten viele der Schüler schon ein eigenes Leben, Familie, Freunde und einen Beruf und so entschieden sie sich, die ganze Sache nochmal neu anzufangen. Sie gründeten die Firma Wildfire Games und fingen im Jahr 2001 an ihrem Standalone-Projekt Zero AD zu arbeiten. Seit 2001 tat sich dann nicht mehr viel. Die Entwickler veröffentlichten in regelmäßigen Abständen Screenshots vom Spiel, vielleicht auch mal das ein oder andere YouTube-Video, aber eine spielbare Version gab es nicht. Die Erwartungen in der Szene waren ziemlich groß. Schließlich lief dieses Spiel nativ unter macOS, Linux und Windows. Und die Grafik sah für damalige und auch jetzige Verhältnisse richtig, richtig gut aus. Umso überraschender war es dann für alle, dass im Januar diesen Jahres das Spiel unter die Open-Source-Lizenz GPL für den Source-Code und unter die Creative Commons für die ganzen Grafiken und Sounds gestellt wurde. Die Enttäuschungen in der Open-Source-Szene waren riesig, denn zum einen war das Spiel kaum spielbar und das, was die Videos vermittelt haben, waren alles nur Skriptsequenzen. Allerdings versammelte sich eine wahre Schar von Programmierern um Zero AD und so wurde aus einem Projekt, was lokal begrenzt war, ein internationales Riesen-Open-Source-Projekt. Und innerhalb eines halben Jahres machten die Entwickler aus einem unfertigen Spiel, was kaum spielbar war, ein relativ gutes, stabiles Alpha-Release. Was das Alpha-Release jetzt so kann, das verrate ich Ihnen jetzt. Laut Beschreibung der dritten Alpha-Version sollten einige Multiplayer-Spiele möglich sein und auch hier und da einige Überraschungen auf einen warten. Also schnappte ich mir den Source-Code der Version Alpha 3, kompilierte ihn circa 2 Stunden, schnappte mir dann einen Kumpel, 2 Notebooks und wir legten los. Unsere erste richtige Partie in Zero AD dauerte dann so etwa 2 Stunden. Ungelogen, wirklich 2 Stunden. Und ratet mal, wer gewonnen hat. Ich. Naja, und dann kann man ja auch schon mal das Fazit bringen. Also im Grunde kann man Zero AD als ziemlich gutes Spiel bezeichnen, was natürlich noch in den Kinderschuhen steckt. Zum einen ärgerte uns es sehr, dass das Tutorial noch nicht vorhanden war und dass einige Sachen wirklich noch unfertig wirkten. Die KI ist halt nicht besser als zweckmäßig. Und was uns auch sehr, sehr gestört hat, war das User Interface. Die Idee war natürlich richtig klasse, dass man das User Interface so ein bisschen anordnet wie in diesen klassischen Strategiespielen. Allerdings fanden wir das ein bisschen blöd, dass auf einem riesigen Bildschirm mit 22 Zoll das Menü ganz klein in der Ecke verschwand, wo man dann wirklich schon fast mit der Lupe in die linke Bildschirmhälfte gucken musste, seine Einheiten ausklicken musste, bevor es weiterging. Finden wir sehr schade und ich glaube, der eine oder andere Entwickler hat auch einen größeren Bildschirm und es müsste eigentlich aufgefallen sein. Aber ansonsten macht die Zero AD Alpha 3 schon einen richtig guten Eindruck. Wie gesagt, es ist eine Alpha-Version und die Entwickler sagten ja auch ganz konkret, es ist nur der Multiplayer und der Geplänkel-Modus vorhanden. Und Geplänkel kann man ja eh nicht spielen, denn die KI ist nicht wirklich toll. Ja, für wen kann man Zero AD denn empfehlen? In der Open-Source-Szene gibt es ja zwei große Strategiespiele, einmal Gleist und einmal Orts. Nun ja, Gleist ist taktisch etwas anspruchsvoller als Orts, aber in Gleist ist die Grafik schlecht und der Sound schlecht und das User-Interface, nun ja, es ist zweckmäßig. Und andersherum ist in Orts die Grafik toll, aber spielerisch es ist nicht so prickelnd. Und so wie es ausschaut, wird Zero AD Ende des Jahres die erste Beta-Version bringen und genau diese Lücke schließen. Denn es ist grafisch und soundtechnisch top und wird spielerisch wahrscheinlich ein richtig klasse Spiel werden. Ich freue mich daher sehr auf die Alpha- bzw. Beta-Version, die im Dezember erscheinen wird, denn dort soll der Singleplayer-Modus bereits integriert sein. Wer jetzt schon Interesse hat, kann sich Zero AD also bedenkenlos ziehen.
Vielen Dank, Christian, für diesen sehr interessanten Beitrag. Wie gesagt, Christians Podcast, den Playing Penguin Podcast, findet ihr unter tux.fm/spiele. Als nächstes hört ihr einen Beitrag von Patrick Middelhoff, gesprochen von Uli Klemann über die KDE Academy 2010. Vorweg gibt es einmal Musik. Ihr hört Irie Team mit Witch Future, ebenfalls zu finden bei jamendo.com. Oh,
Jedes Jahr versammeln sich die KDE-Entwickler, um über die künftige Entwicklung des KDE-Desktops zu reden und Erfahrungen auszutauschen, so auch wieder in diesem Jahr, wo man sich vom 3. bis 10. Juli mit über 400 Gleichgesinnten im finnischen Tampere traf. Grund genug für uns bei Radio Tux über die KDE Academy zu berichten. Dabei stand das diesjährige Entwicklertreffen der KDE-Community ganz im Zeichen von Qt und mobilen Systemen. So verwunderte es auch nicht, als Migo-CEO Valtteri Haller am Samstag die Bühne betrat und mit seiner Keynote Redefining the Linux Desktop Landscape den Beginn der Konferenz einläutete. Haller sprach über den Einsatz von Migo als Softwareplattform und auf mobilen Endgeräten. Dabei soll Migo nicht nur auf Netbooks und Handhelds bzw. Smartphones laufen, sondern auch auf Nettops, TV- und PC-Geräten und auch im automobilen Entertainment Verwendung finden, solange als Basis eine Intel- oder ARM-Plattform zum Einsatz kommt. Der Sprung hierhin soll bereits die Version 1.1 machen, die für kommenden Oktober geplant ist. Trotz dieser Vielfältigkeit nutzt Migo nur eine API und ein SDK, was für eine einheitliche Entwicklung sorgen soll. Zudem kündigte der Migo-CEO für Ende des Jahres das erste Migo-Smartphone von Nokia an. Einer der größten Vorteile sollen die Lizenzen für Software der Betriebssystemschicht sein, worunter etwa Hardware-Treiber fallen. Hier sollen nur freie Lizenzen gemäß der OSI-Definition in Frage kommen, während beim Open-Source-Konkurrenten Android, das ebenfalls auf dem Linux-Kernel basiert, ein geschlossenes System verwendet wird. Auf der Applikationsebene soll aber auch proprietäre Software im Stil der BSD-Lizenz möglich sein. Der Nokia-CEO betonte während seiner Rede, dass sich Migo auch für die KDE-Gemeinschaft als Vorteil herausstellt. So sind durch Migo CarOffice, ein mobiles Pendant des KDE-Projekts CarOffice, mehr als 1000 Bugfixes und Patches upstream an CarOffice geflossen. Hierbei machte Haller aber auch klar, dass upstream ohnehin das wichtigste Kriterium sei. Kein Projekt würde es nach Migo schaffen, wenn es nicht vorher zu upstream gelangt ist. Nebenbei nutzen Nokia und Intel die Konferenz, um offen nach Entwicklern zu suchen, die mit dem Qt-Framework vertraut sind. Hier scheint es wohl Kapazitätsprobleme beim Personal zu geben. Sollten unter unseren Hörern Qt-erfahrene Entwickler sein, die schon immer mal mit Entwicklerlegenden wie zum Beispiel Alan Cox zusammenarbeiten wollten, so dürfen sich diese gerne bei Intel und Nokia melden. Zudem warben beide bereits für die erste Migo-Konferenz, welche im November in Dublin stattfinden soll. In der zweiten Keynote, Reaching for Greatness, am Sonntag sprach Aaron Saigo über die weitere Entwicklung von KDE. Er betonte die Erfolge, die KDE weltweit zu verzeichnen hat. So sind allein in Brasilien 52 Millionen Schüler auf ein freies Betriebssystem mit KDE umgestiegen. Selbst auf über 11.000 deutschen Regierungssystemen kommt KDE-Software zum Einsatz. Trotz all dieses Erfolges ließ Saigo es sich auch nicht nehmen, einige Probleme direkt anzusprechen. Dabei stehe besonders mehr Eleganz sowie ein selbstbewussteres Marketing an oberster Stelle. Entwickler und Fans von Open-Source-Software seien im Vergleich zu kommerziellen Produkten zurückhaltender und müssten selbstbewusster Marketing für KDE betreiben. Dabei verglich Saigo die KDE-Marketing-Strategie indirekt mit der von Apple. Aaron Saigo betonte dabei, dass KDEler deshalb viel mehr mit den positiven Aspekten werben sollten, statt immer auf die negativen einzugehen. Mit mehr Eleganz will man sich künftig auch mehr auf das Erscheinungsbild konzentrieren, ohne dabei die Kernstärken oder die Kommunikation der ständig wachsenden KDE-Community zu vernachlässigen. Troy Unrau vom KDE-Projekt hielt hierzu später noch einen Vortrag KDE in the Press, in dem er Entwicklern die wichtigsten Tipps und Tricks zum Umgang mit Journalisten vorstellte. Weitere Highlights der Veranstaltung waren Projekte wie Telepathy von George Goldberg, einem Framework für Echtzeitkommunikation und Kollaboration, welches um das IPC-Framework Debus herumgebaut ist. Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch die Ankündigung von Espen Riskedals vom Symbian Project. So plane Nokia, den Ovi Store, eine Art App Store für Nokia-Handys, weiter zu öffnen als bisher bekannt. Durch diese Maßnahme könnten auch KDE-Anwendungen ihren Weg auf Symbian-Handys finden. In seinem Vortrag The 7 Principles of Successful Open Source Communities erklärte Thomas Thym die 7 Prinzipien freier Software anhand von Fragen wie: Was fasziniert? Wie funktionieren Communities? Was macht sie so erfolgreich? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Communities und Organisationen? Und ob sich diese auf klassische Organisationen übertragen lassen? Auch mobile Systeme und Multitouch spielen bei der KDE Academy eine große Rolle. So wird die neue Version von Mabi, eine freie Desktop-Alternative zu Google Earth, erstmals die mobilen Betriebssysteme Memo und Migo unterstützen und auch mit neuen Funktionen aufwarten. Auch der KDE Fenstermanager KWin und das Projekt KDE PIM sollen mobil werden. Mit Themen wie Multitouch in Qt beschäftigen sich außerdem ein Vortrag von Alessandro Diaferia und Marco Martin. Natürlich waren auch Mitglieder von Radio Tux auf der Veranstaltung zugegen. Bei den sogenannten Lightning Talks, also kurze Präsentationen von 10 Minuten, war Frederik Klatthorns Projekt Fluffy eines der Highlights der Academy. Bei Fluffy handelt es sich um eine auf Kubuntu basierende Linux-Distribution mit viel Pink, Hasen, Einhörnern und viel Flausch. Interessierte können die Projektseite von Fluffy besuchen oder sich auch unsere Sendung Radio Tux et Horaz anhören, bei der Frederik anwesend war. Genauere Hinweise sind wie immer in den Shownotes zu finden. Frank Karliczek sprach über sein Projekt Own Cloud, welches im Januar seinen Anfang nahm. Own Cloud bietet populäre Cloud-Features, wie man sie von anderen Diensten, etwa Dropbox und Ubuntu One, kennt. Die meisten existierenden Cloud-Lösungen erfordern jedoch, dass man die Kontrolle über seine Daten aufgibt und einem fremden Unternehmen anvertraut. Own Cloud will dieselben Services bieten, läuft allerdings auf dem eigenen Server oder Desktop, wodurch der User gezielt die Kontrolle über seine Daten und Inhalte hat. Insgesamt standen über 40 Referenten mit Vorträgen rund um Plasma, Qt-Programmierung, KDE für mobile Plattformen, KDE unter Windows und Cloud Computing auf der Agenda. Viele Inhalte der Vorträge wurden in den Workshops vertieft behandelt. Auf der Homepage der KDE Academy findet ihr das gesamte Programm der Veranstaltung mitsamt Präsentationsfolien und einigen Videos. Entsprechende Links findet ihr bei uns im Blog und in den Shownotes. Abseits der Vorträge und Workshops bot die Academy natürlich auch genügend Abwechslung für ihre Besucher. Etwa ein Besuch der örtlichen Lokalitäten gehörte genauso zum Programm wie der traditionelle Tagesausflug. Dort konnte die Community in einem schönen großen See schwimmen und sich an diversen Aktivitäten belustigen, etwa Bogenschießen und Dart. Das Ganze wurde noch mit einer Barbecue-Party garniert, bevor es abends wieder mit dem Bus zurückging. Wer wollte, konnte auch was für seine Weiterbildung tun und sich kostenlos als Nokia Qt Certified Developer zertifizieren lassen. Die regulären 150 Euro Prüfungsgebühren empfehlen entsprechend für Besucher der Academy. So, das war's auch schon wieder. Insgesamt hat die KDE Academy 2010 einen guten Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. Die Community hat die Zeichen der Zeit erkannt und wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Monaten auf die Benutzer zukommt und ob sich MIGO und KDE auf dem umkämpften Mobile-Markt behaupten können. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne sonnige Woche, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon für euch Uli Klemann und wir hören uns.
Vielen Dank Patrick, vielen Dank Uli für diesen Beitrag. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass vom 26. bis 30. Juli 2010 in Den Haag die GNOME-Konferenz GUADEC stattfindet. Wir werden auch versuchen, über die GUADEC zu berichten. Wie angekündigt hört ihr jetzt noch einmal Roman, der eine Ubuntu Release Party besucht hat und Gott sei Dank mit einem Aufnahmegerät bewaffnet war. So konnte er für euch Interviews führen und Eindrücke sammeln, aber hört selbst.
Grüezi miteinander bei Radio Tux. Wir waren in der ersten Maiwoche unterwegs in Winterthur, nämlich an der Release-Party von neuen Ubuntu 10.04 Lucid Lynx. Die Community in der Schweiz hat dazu diese Release-Party organisiert und Leute eingeladen, um kostenlos an diesem Spektakel teilzunehmen. Dabei konnten wir mit einigen Exponaten der Szene, aber auch mit Leuten, die zum ersten Mal mit Linux in Berührung kamen, sprechen. Als erstes sprach ich mit Daniel Stoney. Er ist der Macher der in der Schweiz recht bekannten Swiss Remix DVD, welche Ubuntu in einer erweiterten Version inklusiv den lokalen Begebenheiten in der Schweiz zur Verfügung stellt. Ich habe Daniel gefragt, wie er die Community hier an der Linux Party wahrgenommen hat.
Ja, also das Publikum war interessiert und dir möchte ich danken, dass ich die Gelegenheit hatte, hier über ein paar Themen zu plaudern, die mich sehr stark beschäftigen. Ja, Swiss Remix mache ich jetzt schon seit einem Jahr und ist spannend, wirklich zu hören, was die Leute davon halten. Und wir wollen ganz sicher weitermachen und auch im August eine neue Version herausgeben, basierend auf Lucid Lynx. Und ja, bei OpenOffice, der Grund, wieso wir den Verein gegründet haben, ist, wir glauben, es ist wichtig, dass wir eine Szene haben und zwischen Anbietern, Schulen, Community und Endanwendern vernetzen können.
Jawohl. Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen auf die Swiss Remix CD oder DVD. Kannst du in zwei, drei Sätzen erklären, vor allem für unsere deutschen Zuhörer, was diese CD oder DVD ist?
Ja, wir haben ein halbes Jahr lang analysiert, was Benutzer eigentlich einsetzen und haben festgestellt, dass die Idee, eine CD zu füllen mit möglichst viel nützlicher Software, eine Variante ist, das Problem anzugehen. Die andere Variante aber ist wirklich, alle Software, die wir irgendwie bei Benutzer vorfinden, zusammenzupacken und das gibt dann halt eine DVD. Und so haben wir Cliparts drauf gemöbelt, die Plugins, wir haben die Installation von unfreier Software möglichst zu vereinfachen versucht. Ja, und dann sind irgendwie 200 Pakete dazugekommen.
Und die Lokalisierung natürlich für die Schweiz, oder?
Richtig, ja.
Genau. Jetzt zum Verein OpenOffice. Du sagst mir nachher den Namen nochmals wieder.
OpenOffice.org Switzerland.
Okay, danke. Kann da jedermann Mitglied werden oder wie ist das gedacht?
Ja, wir haben verschiedene Mitgliedschaften definiert. Für Private, für Mitarbeiter, für Firmen, für Open-Source-Firmen und Gönner gäbe es auch, ja. Ist alles online dokumentiert. Mitgliedschaften, Anmeldungen, die Satzung, wie das auf Hochdeutsch heißt, die sind auch online und wir arbeiten gerade daran, das auf Französisch auch anzubieten.
Sehr gut. Jetzt möchte ich noch gern die URL von dir und dann bin ich schon zufrieden.
www.oo.org.ch.
Danke vielmals, Daniel, dass du da bist. Gute Zeit.
Ja, danke dir.
So, mittlerweile bin ich etwas weiter. Ich bin bei Tobias und bei Klaus angelangt. Tobias muss ich noch erklären, dass wir Schriftdeutsch sprechen, damit uns die Kameraden zu Deutschland auch verstehen. Ihr beide seid hier an der Release-Party. Könnt ihr etwas mitnehmen oder anders gefragt, konntet ihr etwas mitbringen an diese Party?
Mitbringen bisher noch nichts, aber ich hoffe, ein paar Fragen werden hier geklärt. Es gibt viele Profis hier, die mir sicher helfen können dabei.
Okay, also bist du mit einem gezielten Anliegen hierher gekommen?
Zum Teil ja, um das eine Problem zu lösen und zum Zweiten, weil es mich einfach Wunder nimmt, wie so eine Linux-Party überhaupt aussieht.
Okay, super. Bei dir, wie sieht es bei dir aus? Hast du ein spezielles Anliegen gehabt oder bist du einfach so gekommen?
Also ich bin eigentlich einfach so gekommen. Ich arbeite mit Linux eigentlich schon seit der 8er Reihe und speziell mit Ubuntu. Und es war jetzt ein super Anlass. Ich bin vom Bodensee dahergefahren mit dem Zug. Bei dem Wetter bietet sich's an, drin zu sitzen. Es war okay, es war sehr informativ bisher. Also auch die Vorträge waren klasse. Hat Spaß gemacht, ja.
Okay, danke vielmals für den Kommentar. Hoffen wir immer einen schönen Abend. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, leider gibt es ein paar Störgeräusche bei diesen Aufnahmen, da ich leider den Plopschutz nicht auf meinem H4 montiert hatte. Wir haben versucht, diese Geräusche, soweit es möglich ist, auszufiltern. Im Anschluss spreche ich mit Gregor. Er ist ja Mitorganisator dieser Party gewesen und so stellte ich ihm einige Fragen. So, mittlerweile bin ich bei Gregor angelangt. Gregor ist ja ein Mitorganisator dieser Release-Party. Er hat sich vor allem stark gemacht bei der Erstellung von Plakaten und überhaupt von grafischen Erzeugnissen. Gregor, wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Event. Wie ist dein Eindruck bis jetzt?
Ja, sehr gut. Ich war das erste Mal da. Habe mich da gefreut, mit euch mal sowas zu machen. Ich war erstaunt, dass plötzlich 30 Leute hier saßen, die alle in diesem Vortrag waren, der erste. Aber ich denke schon, es ist eine ruhige Sache im Moment. Ich hoffe, vielleicht gibt es noch eine größere Party draus. Ich habe was gehört, es kommen noch mehr. Aber ich bin wirklich sehr, sehr interessiert jetzt, da weiterzumachen mit so einer Party.
Okay, also wenn ich dich richtig interpretiere, dann wärst du dabei für eine nächste Release oder was auch immer Party im Zusammenhang mit Ubuntu oder Linux.
Ich habe schon meinen ersten Job gefasst. Dirk hat mich schon gefragt, wie es aussieht in Deutschland. Mit der nächsten weiß ich nicht mehr was.
Ubucon wahrscheinlich.
Okay, er braucht die Plakate dazu. Ja. Und er hat mir geholfen, die Plakate beim Eingang aufzuhängen und war voll begeistert. Also ich sehe schon, der nächste Job mit Plakaten ist schon geliefert.
Sehr gut, da haben wir ja einen guten Produzenten. Ja, ich habe auch den Eindruck, es ist recht gut gelaufen. Wir wussten ja anfangs nicht so genau, kommen überhaupt Leute und wenn ja, wie viele. Und ich denke, wir können zufrieden sein bis jetzt.
Ja, ich bin froh, haben wir nicht im PC-Tipp und im 20 Minuten die Werbung durchgebracht, sonst die Getränke wären schon lange weg.
Ja.
Aber das nächste Mal wäre es doch spannend, oder? Vielleicht kommen dann noch viel mehr Leute.
Klar, wir setzen alles daran, wenn es dann soweit kommt. Vielen Dank, Gregor, für deinen Einsatz und noch einen schönen Abend.
Gern geschehen.
So, mittlerweile bin ich etwas weiter auf meiner Tour durch die Linux-Release-Party hier in Winterthur im ZLI. Ich bin jetzt bei Thomas. Thomas, du hast erzählt, du hast gestern das erste Mal ein Linux installiert.
Ja, genau.
Welches hast du genommen?
Ubuntu 0.04.
Okay. Gab es einen Grund, weshalb du genau dieses genommen hast?
Weil es gerade das aktuellste ist.
Okay, also ich meine jetzt nicht dieses Ubuntu, sondern weshalb du überhaupt Ubuntu genommen hast und nicht ein Red Hat oder irgendwas.
Ja, ich habe ein bisschen im Internet gesurft und geschaut, welches. Also ich habe dann gelesen, dass es ganz viele gibt. Und dann ja, bin ich auf Ubuntu Users gestoßen und dort ist wirklich alles gut beschrieben und hat auch eine große Community. Deshalb habe ich gedacht, das sollte gut sein.
Okay, da hast du richtig gedacht. Das ist auch so. Die Community ist wirklich einer der besten überhaupt im deutschsprachigen Raum. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, wie du so das Linux wahrgenommen hast, nachdem du installiert hast? Warst du zufrieden? Konntest du damit gleich arbeiten oder wie war das?
Ja, es war ein bisschen anders als bei Windows vorher, aber eigentlich bin ich gut damit zurechtgekommen.
Also du konntest die Dinge tun, die du wolltest?
Ja, ich habe noch nicht so viel daran gearbeitet, also das OpenOffice habe ich noch nicht ausprobieren können. Und ja, aber so Browsen und alles Mögliche, das ist schon gegangen.
Okay. Und dein Gesamteindruck jetzt Linux als Alternative zu Windows, das du vorher benutzt hast, wie würdest du diese Alternative beurteilen?
Also es ist schon viel besser, es läuft schneller und laggt nicht und startet schneller auf und alles ist einfach besser.
Danke vielmals, das höre ich so gern, das tut gut. Okay, Thomas, vielen Dank für deine Auskunft. Schönen Abend noch. Ja, soweit unser Rückblick von der Lucid Lynx Release Party von Ubuntu in Winterthur aus der Schweiz in den Räumlichkeiten vom Zürcher Lehrmeistervereinigung der Informatik. Wir können hier an dieser Stelle alle Mitglieder der Community auffordern, ebenso einmal eine solche Release oder andere Party zu organisieren. Es lohnt sich in jedem Fall und man findet in der Regel immer genügend helfende Hände. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss zusammen.
Das war Roman Hahnhardt mit Eindrücken und Interviews von der Ubuntu Release Party in Winterthur. Und wenn ihr es keinem verratet, sage ich es euch. Ich glaube, wir werden Roman nochmal hören in dieser Sendung. Als nächstes hören wir Hendrik Heigl mit einer Buchvorstellung von Harald Mante, das Buch Photography Unplugged. Vorab hören wir aber Musik, und zwar ist das die Band Elektrokrug mit dem Titel Water in the CPU von dem Album Projekt zur Vollendung der Menschheit.
Ja, hallo, mein Name ist Henrik Heigl und ich habe heute die Ehre, über das Buch von Harald Mante mit dem Titel Fotografie Unplugged zu sprechen. Dieses Buch ist im D-Punkt Verlag im Jahre 2009 mit einem Vorwort von Gerhard Rosbach erschienen. Auf den rund 209 Seiten im Harteinband sind die Werke von Harald Mante der letzten Jahre zu finden. Dieses Buch ist komplett in Farbe und in Deutsch und Englisch, also zweisprachig geschrieben. Ebenso ist dieses Buch für den Deutschen Fotobuchpreis 2010 nominiert und dieses Buch ist ein reiner Bildband. Es sind also keine Erklärungen zu den Fotos zu finden oder zu der Technik, außer dass man auf den ersten Seiten von Harald Mante selbst erfährt, dass er einen Großteil seiner Fotos auf Kodak Diachrom-Filmen erstellt hat und dass diese Filme im Jahre 2008 eingestellt wurden, was er sehr bedauert. Harald Mante gilt als zeitgenössischer Fotograf, der auch international durch seine Reisefotografie bekannt wurde und später als Fotopädagoge tätig war. Mit diesem Buch setzt er einen Kontrapunkt zur hochtechnischen Fotografie unserer Tage, denn hier zeigt er völlig unbearbeitete Fotos, nämlich Fotografie unplugged. Harald Mante selbst ist Sammler, was man also auf den Bildern meiner Meinung nach sehr gut sehen kann, da er Eindrücke, Perspektiven, Farben und Formen der ganzen Welt versucht einzufangen und dies auch sehr gut geschafft hat. Am Ende dieses Buches findet man auch eine Zeitlinie seines Lebens, in dem man sehr gut die Bilder dann einsortieren kann. Unter den Bildern ist jeweils der Ort und das Jahr zu finden, wann er diese Fotos erstellt hat. Meiner Meinung nach sollte dieses oder auch ähnliche Bücher in keinem Buchregal eines Fotografen oder Fotofreundes fehlen. Das Buch kostet 49 Euro und ist in allen gängigen Buchhandlungen zu bekommen.
Vielen Dank, Henrik, für diese sehr interessante Buchvorstellung. Wie anfangs versprochen, gibt es zwei Distributionsvorstellungen in dieser Sendung. Wir hören daher noch einmal Roman, der sich ein Monster zum Spielen gesucht hat.
Das Krümelmonster und seine Zähne. Einer der wohl bekanntesten Rettungsanker nebst Knoppix dürfte wahrscheinlich Grummel oder Grammel sein. Die Debian-basierende Distribution, welche dereinst auf Knoppix aufsetzte, wurde just in der neuen Version 2010.04 veröffentlicht. Am 22. Oktober 2004 erblickte Grammel offiziell das Licht der Bits und Bytes. Die erste Version mit der Nummer 01 hieß damals OS 04. Grammel gibt es als 32 und 64 Bit Version, nebenher als Medium oder Small Edition mit mehr oder weniger Tools und Programmen auf dem Datenträger. Da Grammel hauptsächlich als Rettungswerkzeug benutzt wird und man bei der Installation auf die Harddisk gefragt wird, ob man wisse, was man da tue, ist das Linux konsequenterweise als Live-CD erhältlich. Das ISO lässt sich natürlich auch auf einen USB-Stick unterbringen. Die aktuelle Version trägt den Übernamen Grammel Monster. Die Liste der vorhandenen Applikationen ist recht umfangreich, hier bemerkt man die Vererbung von Debian. Übrigens hieß die Version 2008.11 Schluchtenscheißer. Grammel ist vor allem für Systemadministratoren interessant und weniger geeignet, um damit am Rechner zu arbeiten. Das ginge wohl auch, aber die Entwickler, welche allesamt Familiennamen aus unserem Breitengarten tragen, setzen offenbar ganz bewusst auf die Fähigkeiten, ein defektes System zu retten. Außerdem sei das Linux für Benutzer geeignet, die gerne im Textmodus wirken. Beim Start von Grammel wird zunächst die Hardware durchsucht und sehr oft sauber erkannt. Bereits mit auf der CD sind diverse Arbeitsumgebungen wie Fluxbox, Ion, TWM, FVWM, Crystal oder WMII vorhanden und können, sofern das Bootmedium die richtigen Konfigurationsdateien enthält, direkt ab dem Grammel-Bildschirm gestartet werden. Ich nutzte nach dem Bootvorgang die Taste C, worauf sich dann automatisch das Tastaturlayout für die Schweiz eingerichtet hat. Es existiert ein deutsches Handbuch zu Grammel, welches allerdings eher die Metathemen behandelt und weniger auf den Betrieb von Grammel eingeht. Und natürlich bestehen weitere Dokumentationen zu diesem Rettungssystem, in denen in englischer Sprache die relevanten Informationen zum Betrieb von Grammel zu finden sind. Außerdem ist ein Wiki verfügbar, in dem weitere vertiefende Informationen, aber auch das Bugtracking zu finden sind. Eine weitere besondere interessante Eigenschaft von Grammel ist die Verwendung von ZSH. Auf der Bücherliste sind dazu einige Fachbücher zu diesem Thema verlinkt. Die Z-Shell oder eben die ZSH ist eine Unix-Shell, die sowohl als interaktive Login-Shell als auch als mächtiger Kommandozeileninterpreter für Shell-Skripte verwendet werden kann. Sie nutzt einen etwas gewöhnungsbedürftigen Syntax, ist aber umso mächtiger. Dazu gibt es eine eigene Wiki-Seite. Es gibt auch unter Ubuntu eine Möglichkeit, die ZSH zu nutzen. Bei Bedarf lässt sich aber auch unter Grammel eine andere Shell nutzen, so zum Beispiel die Bash. Ebenso spannend und eher etwas ungewöhnlich dafür, aber sehr praktisch ist die Werkzeugkiste namens CDR-Tools, die mitgeliefert wird. Damit lassen sich diverse Aufgaben rund um das Brennen von CDs und DVDs erledigen. Grammel ist wohl einer der wenigen Distributionen aus dem Bereich Debian, die auf einer Live-CD dieses Tool führt. Das Logo der aktuellen Version bildet ein Monsterli ab, ein freundliches zwar, aber es besitzt ganz beachtliche Zähne. Und diese sind dann auch spürbar, wenn man es sich nicht gewohnt ist, mit der Z-Shell zu arbeiten. Ganz so einfach ist es nicht. Obschon sich die Einarbeitungszeit lohnen dürfte, will man Grammel als Rettungsanker nutzen. Grammel ist sicherlich keine Linux-Distribution für Anfänger oder Liebhaber einer grafischen Arbeitsumgebung. Das will sie auch nicht sein, sondern konzentriert sich auf Rettungen und dient GUI-Allergikern als Spielwiese oder Arbeitsinstrument. Mirka Prokop schrieb im August 2009 einen recht interessanten und ergiebigen Beitrag zu Grammel auf der Linux-Community. Auf der Projektwebsite von Grammel sind weitere Medienberichte zu Grammel aufgelistet. Dabei gibt es einen eigenen Bereich für deutsche Artikel. Grammel lässt sich direkt ab der Projektwebsite herunterladen. Falls kein Breitbandinternet zur Verfügung steht, kann eine CD bei der Tuxpost gegen 3 Euro plus Versandkosten bestellt werden.
Noch einmal vielen Dank, Roman. Dem aufmerksamen Hörer ist es sicherlich aufgefallen, dieser Beitrag war vorproduziert und ist bereits etwas älter. Das hier besprochene Monster hat bereits Anfang April 2010 das Licht der Welt erblickt. Damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe von Radio Tux angelangt. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Das Radio Tux-Team würde sich freuen, euch nach der Sommerpause wieder mit Daten auf die Ohren versorgen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir euch weiterhin ein schönes Sommerloch. Genießt das Wetter, geht baden, habt Spaß. Die Stimme hieß heute Sebastian Meyer. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010. Unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.